Cases. Echte Fälle aus der Pflege.
Alex Frisch traut ihren Augen nicht. So ein schwerer Fehler auf ihrer Station? Kurze Zeit später hat die Gesundheits- und Krankenpflegerin schreckliche Gewissheit. Was genau hier passiert ist, wollen wir gleich zusammen mit dir errätseln. Und wir zeigen dir anhand deines Berufsrechts, wie du mit einer ähnlichen Situation umgehen kannst. Jetzt wünschen wir dir gepflegte Unterhaltung beim heutigen Fall mit dem Titel
Später Verdacht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast True Cases, echte Fälle aus der Pflege. Mein Name ist Leonie Podday und ich sitze heute nicht alleine am Mikrofon, sondern habe wieder zwei wundervolle Gästinnen mit dabei. Liebe Sandra, dich kennen die Hörer und Hörerinnen schon von den ersten Folgen. Liebe Anja, du bist heute neu mit dabei. Möchtest du dich noch einmal kurz vorstellen?
Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Anja Wiedermann, Geschäftsführung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, aber selbst auch Pflegefachperson.
Ja, toll, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe euch einen Fall mitgebracht. Liebe Anja, einmal kurz für dich zur Erklärung. Es geht darum, ich lese euch eine kurze Fallbeschreibung vor und ihr errätselt euch mit Hilfe von Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworte, was genau passiert sein kann. Folgendes ist passiert. Gesundheits- und Krankenpflegerin Alex Frisch merkt, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Eine Blutprobe bestätigt ihren Verdacht.
Ich finde das ja immer total spannend und muss dann selber irgendwie mich immer erstmal so rantrauen. Aber fang du mal an, Anja.
Also als erstes würde ich mich fragen, oder vielleicht könnte ja Folgendes passiert sein, was man in Blutproben nachweisen kann, ist zum Beispiel eine Überdosierung von Medikamenten vielleicht. Hat jemand falsche Medikamente verabreicht?
Ja, da seid ihr schon ganz richtig in der Richtung.
Ha, siehst du? Und ich habe nämlich erst gedacht, es ging vielleicht um eine Blutprobe von einer Pflegefachperson, nachdem sie einen Fehler gemacht hat, um herauszufinden, ob da vielleicht irgendwas vorliegt. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Also müssen wir ja eher so überlegen, ist es denn tatsächlich, geht es um Medikamentenüberdosierung?
Es geht nicht um eine Überdosierung.
Okay.
Okay, vielleicht nicht Überdosierung, aber vielleicht hat die Patientin eine massive Entzündung oder wie auch immer und das Antibiotikum hätte es vielleicht verringern müssen und vielleicht hat man einfach Medikamente vergessen.
Es geht auch nicht um ein vergessenes Medikament.
Aber es geht um Medikamente.
Ja. Geht es um eine Medikamentenverwechslung?
Nein.
Eine falsche Applikation?
Vielleicht das Wort falsch nochmal anders?
Nicht richtig appliziert? Also vielleicht hätte es intravenös oder verabreicht werden sollen und ist jetzt vielleicht oral verabreicht worden oder wie auch immer.
Nee, also es hat nichts mit einer Verwechslung vom Medikament oder auch von der, von der Applikationsform zu tun.
Nicht,
das ist es
nicht.
Ja, aber irgendwie sind wir ja schon nah dran, ne? Mhm. Also irgendwie geht es um Medikament und irgendwie wurde das gegeben, bleibt ja nur eine Fehlmedikation.
Ja, da seid ihr schon nah dran. Genau, es geht definitiv um ein Medikament, was
nicht richtig gegeben wurde.
Ja. Ratet einfach nochmal weiter.
Also es ist nicht überdosiert, es ist nicht unterdosiert, es ist nicht falsch appliziert. Was kann man bei Medikamenten noch?
Also der Patient wurde verwechselt.
Nein, das auch nicht.
Habe ich auch gerade gedacht. Falsche
Medikamenten.
Ich muss jetzt die 6R-Regel.
Ja, genau. Richtiger Patient, richtiges Medikament, richtige Dosierung,
richtiger Zeit.
Medikament ist abgelaufen?
Nein.
Auch nicht. Jetzt wird es gerade schwierig. Also das heißt nicht. Das war auch alles richtig.
Aber die Anordnung. Ist die Anordnung nicht eingehalten worden?
Ja, da seid ihr schon auf der richtigen Spur.
Ist das Medikament überhaupt angeordnet gewesen?
Nein.
Also, er hat es gar nicht bekommen, der oder die Patientin.
Der Patient hat es bekommen.
Ja, aber hat ein Medikament bekommen, was gar nicht angeordnet war. Also Selbstmedik, also in dem Sinne selbst.
Mhm. Ja, gut, aber es ist schon dann auch eine Fehlmedikation, ne?
Also, definitiv, ne, aber ja. Das ist eigenmächtige Therapieanordnung gelegt. Ne?
Ja. Genau das. Ich lese einmal die Auflösung vor.
Gerne.
Alex Frisch ertappte ihren Kollegen dabei, wie er einem Patienten ein nicht verordnetes Medikament verabreichte. Kurz darauf stirbt der Patient und eine Blutuntersuchung bestätigt ihren Verdacht, dass das Medikament der Grund dafür war. Ermittlungen ergeben, dass der überführte Kollege vorsätzlich gehandelt hat und er für viele weitere bislang ungeklärte Todesfälle auf der Station verantwortlich war. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Dieser Case basiert nämlich auf dem Fall Högel. Nils Högel brachte über mehrere Jahre und in mehreren Einrichtungen immer wieder PatientInnen an den Rand des Todes, um sich anschließend als Reanimationsretter feiern zu lassen. Oft blieben die Reanimationen jedoch erfolglos. Mindestens 97 Morde sieht die Staatsanwaltschaft als erwiesen an. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch höher liegen.
Mein Gott, dieser Fall macht mich immer noch sprachlos, wenn ich das höre. Es ist mit Sicherheit einer der historisch krassesten Fälle, auch wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen aktuell ja ebenfalls Fälle bearbeiten, wo es zu Tötungen kam durch Pflegefachpersonen.
Und ich weiß gar nicht, ob ich es so offiziell sagen darf, aber vielleicht der eine oder andere kennt mich ja. Ich habe ja damals in Niedersachsen gearbeitet. Nils Högel war ja damals in Niedersachsen passiert. Und wir hatten damals als Kammer die Staatsanwaltsakte auf dem Tisch. Also ich sag mal so, das war wirklich richtig krass. Und in dem Moment habe ich oft gedacht, erstens, wieso ist das vorher niemandem aufgefallen? Und zweitens liegt gleichzeitig die Frage, vielleicht, wenn es eine unabhängige Institution schon früher gegeben hat, also das war ja noch vor der Errichtung der Kammer damals, vielleicht hätten sich die Kollegen auch schon mal an uns gewandt, weil vielleicht auch klar war, dass dem einen oder anderen vielleicht auch was, ich sag mal, nicht gut vorkam. Vielleicht hat man das eine oder andere auch schon gemerkt, aber niemand hat sich so richtig getraut, an wen auch immer zu wenden. Ne? So, das war schon auch noch eine Frage, die ich damals schon auch hatte.
Ja, und eigentlich, ich glaube, so der erste mir bekannte Fall war ja damals aus der Charité aus den 90er Jahren, der in der Bild-Zeitung auch immer wieder als die Schwester tot bezeichnet wurde. Das heißt also wirklich ein Fall, wo auch eine Kollegin auf Station aktive Sterbehilfe begleitet hat, beziehungsweise durchgeführt hat. Und dabei damals das Arbeitsrecht, beziehungsweise das Strafrecht ist es ja in dem Moment, und das Berufsrecht noch nicht so richtig aufgedröselt waren in Berlin. Das heißt, man hatte tatsächlich ein strafrechtliches Verfahren durchgeführt, abgeschlossen, aber das Berufsrechtliche, also ob die Kollegin noch in dem Job arbeiten darf und unseren Beruf ausüben darf, hat man damals nicht mitbearbeitet. Und man hat sehr lange zumindest den Verdacht gehegt, dass diese Person nach dem Absitzen ihrer Strafe tatsächlich auch wieder in ihrem Beruf gearbeitet hat. Also deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass neben dem Strafrecht eben auch das Berufsrecht bei diesen ganz, ganz, ganz schlimmen Fällen natürlich auch betrachtet wird. Also es ist nicht so, dass man mit dem Strafrecht auch das Thema, wie geht dieser Mensch nachher mit seinem Examen um, das heißt also mit dem Tragen der, dem Erlaubnis zum Tragen der Berufsbezeichnung, dass das eben nicht automatisch miteinander einhergeht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Rechtsgebiete. Aber jetzt wieder zurück zum Fall Högel. In der Tat ja auch jetzt aktuell in Niedersachsen natürlich ist das Verfahren gelaufen. Und ich glaube, Leonie, da gibt es auch relativ frisch das endgültige Urteil, oder?
Genau, beziehungsweise in den letzten Jahren hat sich da noch mal einiges getan. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal ein paar Stationen in diesem Fall durchgehen und dann noch mal schauen, was wäre denn passiert, wenn es vielleicht die Kammer schon gegeben hätte, beziehungsweise noch in Niedersachsen. Anja, du hast das gerade gesagt. 2006. In einem ersten Prozess wird Högel wegen der Tat von Juni 2006 zu 5,5 Jahren Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt. Doch der Fall geht nochmal in Revision und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe kippt das Urteil. Das Landgericht muss erneut handeln. Högel bleibt auf freien Fuß und arbeitet tatsächlich sogar noch in einer stationären Langzeiteinrichtung.
Sisse, Also das ist ja nach wie vor für mich total erschreckend, aber sehr, sehr gut vorstellbar. Und natürlich kommt dabei auch so eine alte historische Sicht auf Pflege nach dem Motto, die können es ja nicht schuld sein, die arbeiten ja nur auf Anordnung. Wie viel Verantwortung hat man als Pflegefachperson? Es gibt sogar eine sehr gute Studie von Beile et al., die insgesamt 187 Mordszenarien, also Fälle, die in den Dachländern Deutschland, Österreich, Schweiz passiert sind, durchgehen, wo es immer um Pflegefachpersonen geht. Und tatsächlich ist immer so ein bisschen dieser Aspekt, dass dann auch damit diskutiert wird oder argumentiert wird, dass man sagt, also dass das so stressbedingt wäre. Ne? Und diese Untersuchung hat sehr sauber herausgearbeitet, dass es dass Mord nichts mit Stress zu tun hat. Also somit können sich Pflegefachpersonen, die können sich einfach an der Stelle nicht rausreden. Wir haben da natürlich eine Verantwortung für unser Handeln.
Pflege ist ja auch ein Beruf, der wirklich viel mit Leben und Tod beziehungsweise genau dazwischen irgendwie auch stattfindet zum Teil. Und ich glaube, irgendwie da auch zu sagen, es ist nur stressbedingt, warum man zu so einem Handeln verleitet wird, das trifft es natürlich überhaupt nicht, weil viele KollegInnen in dem Druck irgendwie arbeiten, aber sich ja auch Wege und Lösungen suchen zum Teil.
Ja, und vor allem muss man sich auch manchmal angucken, was Pflege eigentlich beinhaltet. Und ich weiß nicht, wer das vielleicht kennt, die hilflosen Helfer. Dass wir natürlich auch in unserem Beruf Menschen auch, ich sag mal, anziehen, die über ihre Hilfsausübung natürlich auch ein gewisses Heldentum erfahren. Das macht nicht jede Pflegefachperson, aber es gibt vielleicht Menschen, die genau da auch in Berufe einsteigen, die vielleicht diese Tendenzen eben auch haben. Und da geht's dann um Systeme und auch mal systemisch draufzuschauen, wie kann so etwas über so lange Zeit eigentlich, ich sag mal, nicht sichtbar stattfinden oder haben oder wirken unsere Systeme so, dass das eigentlich noch gestützt wird, ja? Und ich glaube, das ist nochmal was, wo unser Berufsrecht, und das fand ich hier in Nordrhein-Westfalen nochmal sehr spannend, wir hatten nämlich in Niedersachsen eigentlich gar kein Berufsrecht, man hatte uns das ins Gesetz gar nicht reingeschrieben. Weil das ist ja so auch systemisch veranlagt. Also auf der einen Seite ist der Nils Höge selbst, ne, der, wo man gucken muss, ob man einen berufsrechtlichen Überhang, so nennen wir das ja, hat, wenn da schon keine Berufszulassung entzogen wurde, was man ja, was aus unserer pflegefachlichen Perspektive total unsinnig ist. Zeitgleich aber natürlich auch zu gucken, A, wie kann man präventiv wirken, aber B, welche Mitschuld und auch geschichtlich geguckt, welche Mitschuld tragen eigentlich auch andere, ja, und sozusagen da präventiv reinzugehen, wie können wir auch an Systeme wirken, dass wir uns auch trauen und auch müssen anhand unseres Berufsrechts, unserer Berufsordnung, wenn wir etwas feststellen, was Patienten schadet und einen Verdacht haben, dass das auch an entsprechende Stellen herangetragen wird.
Ich glaube, diese Momente wurden ja gerade bei Nils Högel also wirklich mehrfach verpasst. Also von jeglichen Berufsgruppen auch. Also ich sag mal, nicht nur Pflegefachpersonen unterliegen ja dem Berufsrecht, sondern auch die anderen Heilberufe, die dort mitarbeiten in den Settings.
Genau, und was, glaube ich, hier in dem Fall auch nochmal spannend war, glaube ich, oder spannend zu gucken ist, ich weiß gar nicht, ich komme nicht mehr auf den Namen. Es gab noch mal so einen Film dazu. Da wird es sehr deutlich, wie eine Krankenschwester eben auch, das ist so ein bisschen aufgegriffen von dem Nils Högel-Fall. Ich weiß leider nicht mehr, vielleicht kann die Hörerinnen und Hörer da noch mal recherchieren. Da sieht man eben, wie diese Systeme so gut funktionieren. Und ich glaube, wir können aus solchen Fällen jetzt erstmal lernen, wie wir da reingehen können und wie wir aufklären können, aber es auch zu einem Bewusstsein zu machen, dass ich auch ein Stück weit dafür verantwortlich bin. Wenn ich nicht ermitteln kann und ich das nicht will, das einer Institution zu übergeben, die das Recht dazu hat.
Genau. Im Juni 2008 geht es dann weiter, dass das Landgericht Oldenburg den früheren Pfleger in einem neuen Prozess verurteilt. Dieses Mal wertet der Richter die Tat als Mordversuch und schickt Nils Högel für 7,5 Jahre in Haft. Die Staatsanwalt leitet aber Ermittlungen zu 8 weiteren Verdachtsfällen ein. Das heißt, an dem Moment ist auch schon klar, es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Im August 2011 gibt es dann einen Personalwechsel innerhalb der Staatsanwaltschaft und die Ermittlungen versanden ein wenig. 2013 kommt es nach einem neuerlichen Wechsel in der Zuständigkeit bei der Staatsanwaltschaft zu neuen Ermittlungen. Die Ermittlungen werden also wieder aufgenommen. Es kommt zu einer Anklage wegen weiterer 5 Patiententötungen. 2014 geht es weiter. Der Prozess um die 5 weiteren Taten beginnt vor dem Landgericht in Oldenburg. In dessen Verlauf verdichten sich weitere Hinweise auf noch mehr mögliche Morde. 2014 gibt es dann eine Sonderkommission, die heißt Cardio, die alle Todesfälle an Högels ehemaligen Dienststellen unter die Lupe nimmt.
Darunter waren ja auch NRW-Häuser in der Tat. Und ich weiß auch, dass als der Fall dann weitergeht, aber das kommt ja wahrscheinlich gleich nochmal, natürlich auch das Thema Mitwisserschaft ein großes Thema war, also das, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass erstmal, also ich finde das eine Phänomen schon mal sehr, sehr spannend, nämlich, dass eigentlich die Staatsanwaltschaft das auch gar nicht richtig wahrhaben wollte offensichtlich. Also sprich, man hatte schon so eine Vorstellung von, ein Krankenhaus ist ein sicherer Ort und wir wollen doch eigentlich alle nicht, dass dieses Vertrauen in eine Krankenhausbehandlung irgendwie Schaden nehmen kann. Und das ist natürlich auch ein Thema, was bei unseren Berufspflichtverletzungsfällen ja immer sehr, sehr wichtig ist. Wir wissen, eine Berufspflichtverletzung ist immer dann gegeben, natürlich, wenn ein Patient zu Schaden kommt oder gefährdet war. Aber eben auch, wenn das Vertrauen in den Berufsstand gefährdet wird. Und deswegen haben wir hier natürlich direkt alle drei Aspekte drin. Also es geht ja um Mord, es geht um versuchten Mord. Im Grunde wollte Nils Högel ja reanimieren, er wollte ja Erfolg haben. Schlimm, ja. Und dann natürlich auch, dass eben, also gerade in solchen vulnerablen Situationen, wo Bewusstlosigkeit eine große Rolle spielt, existenzielle Bedrohung, alleine schon, weil diese ganzen Patienten natürlich nicht umsonst auf Intensivstationen lagen. Das heißt also, hier nehme ich diese erste systemische Hürde wahr, nämlich, dass wir das alle nicht wahrhaben wollen und insbesondere natürlich Bevölkerung und so ein Staatsanwalt ist eben natürlich keine Medizinerin und auch keine Pflegefachperson, dass da erst recht so ein Gefühl von, das kann ja gar nicht sein, hochgekommen ist. Und dann kommt das Thema, glaube ich, hoch, dass das ganze Krankenhaussystem auch darauf ausgerichtet ist, dass Fehler so fatal sind, dass wir sie auch dort, dass wir lieber in einer Fehlerkultur sind, wo man da eben nicht hinschaut. Eher eine Kultur des Wegschauens als eine des Hinschauens. Und das haben wir ja tatsächlich eben auch in diesen Studien sehr, sehr gut herausgearbeitet bekommen, dass in der Tat eher gemauert wird. Und wenn PflegekollegInnen in diesen Situationen ihren Verdacht sich getraut haben zu äußern, dass entweder tatsächlich das Team, dass so eine Kultur in dem Team herrschte nach dem Motto, wir wollen hier keine Denunzianten und natürlich auch teilweise sogar Vorgesetzte damit gedroht haben, eher eine Kündigung auszusprechen gegenüber demjenigen, der darauf aufmerksam macht, als gegenüber Nils Högel.
Mir ist erst letztens wieder so ein Fall zugetragen worden, das war jetzt auch nicht, das war ein Bremer Fall. Eigentlich fast die gleiche Situation. Eine Pflegekraft stellt fest, irgendwas passt hier nicht mit den Medikamentengaben. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind sozusagen am frühen Morgen immer sehr stark sediert. Wo wende ich mich eigentlich hin? Weil sie hat sich richtig an den Vorgesetzten gewandt, aber sie läuft jetzt amok. Weil was nicht sein darf, das nicht ist, in Anführungsstrichen. Ja, und dann habe ich eigentlich nur gesagt, ja, schade, dass ihr in Bremen keine Kammer habt. Aber natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die man machen kann, auch in anderen Bundesländern. Aber da wären wir natürlich die beste Institution. Weil viele Kolleginnen und Kollegen sich natürlich sagen, ich habe einen Verdacht, aber sich nicht trauen und niemanden gleich schaden wollen. Also wie gehe ich jetzt sozusagen gut vor? Weil wenn ich jemanden, sage ich mal, verdächtige und das stimmt nicht, dann bin ich ja auch wieder diejenige, die ich sag mal, die Doofe ist, ja, weil ich habe da jemanden verdächtigt, nachher sagt man mir noch nach, ich mochte die nicht oder so, ne, da laufen ja so ganz viele Filme dann auch ab, aber umso länger die dann überlegen, umso größer, und das war ja in diesem Fall auch so, umso größer wird die Gefahr eigentlich für die Menschen, die vielleicht von jemanden auch versorgt werden, der es eigentlich nicht tun sollte, ne, also in dieser Spirale, glaube ich. Und den Kolleginnen und Kollegen sage ich jetzt auch erstmal nichts nach. Also viele haben ja schon auch so ein Berufsverständnis, aber die Angst auch davor, das, was du gesagt hast mit dem Denunzieren und dann vielleicht selbst irgendwie jemanden schlecht zu beschuldigen, die ist so internalisiert, es eigentlich viel schlimmer für sie wiegt als das Verhältnis, ob nicht der Patient oder die Bewohnerin geschadet wird. Und ich glaube, hier müssen wir ein anderes Verhältnis hinkriegen, sondern hier muss man eigentlich eher dahin gehen, der Bewohner- und Patientenschutz muss eigentlich erstmal über allem stehen und das andere muss eigentlich geringer wiegen, die andere Sichtweise. Und ich glaube, das ist auch noch mal was sich entwickeln muss in einem Berufsverständnis.
Total spannend, weil ich glaube auch tatsächlich, und das wird in dieser Studienlage ja auch immer wieder deutlich, das System und die Systemkultur sind stärker als das individuelle Leid. Deswegen versuchen wir ja auch systemisch an die Sache heranzugehen im Rahmen unserer Berufsordnung. Und ein Thema dabei ist ja genau, und ein lang diskutiertes ist, die Anzeige- und Meldepflicht in unserer Berufsordnung, die genau aus unserer Sicht mit dem Fall Högel begründet wurde. Wir dürfen nicht zulassen, also in dem Moment, wo eine Kollegin einen Verdacht hat, muss sie da ihrem Bauchgefühl auch nachgehen. Sie muss das prüfen, das muss aus der Welt geräumt werden. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass man jemanden falsch verdächtigt, dann lässt sich das auch regeln. Also dann lieber in der Kultur der gemeinsamen Betrachtung, wie kommt es denn vielleicht zu einem Verdacht, der sich nachher nicht ergibt? Wir müssen ganz klar sagen, solche Fälle sind uns bis jetzt noch nicht untergekommen. Wir haben durchaus die Diskussion mal, dass eine Berufspflichtverletzungsmeldung bei uns eingeht, wo wir sagen, na, ist da nicht eher ein Teamkonflikt im Hintergrund? Und das führt auch immer zu guten Gesprächen und zu einer guten Weiterentwicklung. Lieber, es ist mal offen. Der andere Fall ist doch viel, viel krasser, dass nämlich tatsächlich etwas nicht, dass einer Sache nicht nachgegangen wird und dann Menschen wirklich zu so schlimmen Schaden kommen wie hier.
Absolut. Ich glaube, das ist genau das, dass eine Fehlerkultur kann in Krankenhäusern natürlich ja auch, also ein Stück weit verständlich, nicht wirklich existieren. Weil also, sag ich mal, Fehler, die gerade in den Heilberufen passieren, die auch in der Pflege passieren, können natürlich massive Folgen haben. Aber das darf natürlich nie eine Begründung sein, warum man eben zu einer Kultur des Mauerns und des Schweigens kommt. Im Jahr 2015 ist es soweit. Högel gesteht gegenüber einem Gericht 30 Morde in Delmenhorst. Die Taten in Oldenburg bestreitet er weiterhin. Später im Jahr wird Högel dennoch im Landgericht Oldenburg wegen Tötung von 5 Patienten verurteilt. Die Strafe aus dem ersten Prozess fließt hier aber ein und er erhält lebenslange Haft. Weiter im Jahr 2015 kommt es dazu, dass Spezialisten der Polizei mit einer Exhumierung von verstorbenen Patienten auf Friedhöfen starten. Parallel werten medizinische Sachverständige für die Ermittler alte Krankenakten aus. Im Mai 2019 sieht die Staatsanwaltschaft 97 Morde als erwiesen an und fordert lebenslange Haft sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
Vielleicht dazu zwei Gedankengänge. Sandra, du kannst ja gleich nochmal was auch zum Berufsrecht sagen, weil, wie gesagt, in Niedersachsen hatten wir das nicht, das Berufsrecht. Warum hatten wir vielleicht die Akte trotzdem da? Wir haben aus unserer Perspektive nochmal bestimmte Fälle, die haben ja jeden einzelnen Fall sozusagen auch nochmal geprüft. Also ging ja dann darum, um wie viele Morde ging es am Ende. Dass man hier aus pflegefachlicher Sicht nochmal drauf gucken musste, praktisch wie so ein Gutachten, dafür ist ja Kammer auch da, diese pflegefachliche Perspektive, wer hat wann, wie, wo eigentlich da falsch agiert oder sind Medikamente ordentlich dokumentiert worden und so weiter. Weil ich meine, irgendwann ist das ja auch aufgefallen, welche Medikamente da ständig fehlen. Also das war dann auch Kammeraufgabe, aber mehr konnten wir dann zum Beispiel nicht machen, weil wir kein Berufsrecht hatten. So, ne?
Ja genau, und das ist halt auch der Unterschied, ob man wirklich vollständig im Heilberufsgesetz integriert ist. Also das war ja bei den Kammern in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, hattet ihr ein eigenes Pflegekammergesetz. Das war ja in Baden-Württemberg auch so ein bisschen so angedacht. In Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ist man stattdessen diesen konsequenten Weg gegangen. Das heißt also, das Berufsrecht ist wirklich vollständig in unseren Händen. Und die Ahndung von Berufspflichtverletzungen dementsprechend auch. Das heißt nicht nur, dass wir für Gutachten bei strafrechtlichen Fragestellungen mit hinzugezogen werden, sondern eben auch, um wirklich zu klären, wie geht es denn weiter mit der Berufsausübung. Ich glaube, in dem Fall natürlich liegt uns allen diese krasse Mordsituation so auf dem Herzen. Und das zeigt mal wieder, also hier, das ist keine Sache, ich sage es mal vorsichtig, also wir haben mit Sicherheit Berufspflichtverletzungen, wo tatsächlich jemand die Kontenance verliert oder wo Kontrollverlust dahinter steckt. Hier in dem Kontext, und das ist ja in diesen psychologischen Gutachten sehr gut dargestellt worden vom Fall Högel, ging es ja stattdessen tatsächlich um eine Allmachtsfantasie. Also sprich um eine wirkliche Straftat, die auch wirklich in dieser Mordsituation eine besondere Schwere mit sich bringt. Und deswegen finde ich es nochmal so besonders heftig, dass wir natürlich auch insgesamt wissen, wenn wir von solchen Fällen sprechen, man hat da auch tiefen Interviews geführt mit eben KollegInnen und Vorgesetzten und musste in diesen tiefen Interviews eigentlich immer feststellen, dass Teams Verdachtsmomente hatten. Also irgendwie wusste man es. Ich hatte ja vorhin an diesen ersten großen Fall da in der Charité von der sogenannten Schwester Tod erzählt. Man ist immer davon ausgegangen, dass die Bild-Zeitung irgendwie diesen Spitznamen entwickelt hatte, Schwester Tod. Nein, es war in der Tat der Spitzname auf der Station von ihr. Und ich finde, das ist für uns natürlich auch deswegen so unheimlich bitter, dass die Vorgesetzten von Nils Högel keine Form der Ahndung erlebt haben. Die wurden nicht in irgendeiner Form dafür mit in Verantwortung gezogen, was da passiert ist. Und da wird auch nochmal deutlich, dass uns an der Stelle wirklich das Berufsrecht helfen würde, weil ich kann nachvollziehen, dass strafrechtlich ein Gericht sagen muss, die haben nicht mit Vorsatz gehandelt. Okay. Trotzdem ist natürlich wirklich Nils Högel eigentlich ja mehrfach, hat er die Kliniken verlassen, hat neue Stellen angenommen und hat jedes Mal hervorragende Zeugnisse bekommen. Und ich finde, an der Stelle ist es so wichtig, dass natürlich klar ist, dass direkte Vorgesetzte wirklich auch berufsrechtlich in einer Rolle sind, dass sie ihrer Verantwortung hier gerecht werden müssen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, wenn so ein Fall in Nordrhein-Westfalen auftauchen würde, würden wir auch schauen, und würden anhören und sehr, sehr genau, und sehr, sehr genau urteilend ein Bild schaffen, wie die Vorgesetzten sich hier verhalten haben. Aus der Studienlage wissen wir, dass das System sehr stark ist, dass das System solche Fälle verhindert, dass sie ans Licht kommen, statt die Fälle zu verhindern. Und deswegen brauchen wir hier dringend, dringend, dringend einen Kulturwechsel.
Was mich nochmal auch in anderen Berufen, wo besonders Schutzbefohlene sind, dieses Weiterwandern. Also selbst wenn du sozusagen in einem Bundesland strafrechtlich einen Prozess hattest, ja, aber eben deine Berufszulassung nicht entzogen wurde, du kriegst dann vielleicht noch gute Zeugnisse und du gehst einfach in ein anderes Bundesland und es wird, und sind wir mal ehrlich, in vielen Fällen vielleicht manchmal nicht das Führungszeugnis verlangt. Normalerweise müsste der Arbeitgeber ja das Führungszeugnis sich auch vorlegen lassen, wenn ich irgendwo anfange. Da wissen wir auch, das passiert nicht immer so. Man ist froh, dass der Kindergärtner da ist und man ist froh, dass die Pflegefachperson da ist. Und da frage ich mich natürlich auch und ich glaube, das würde helfen, wenn wir bestimmte Berufe wie die Pflege bundesweit verkammern würden, weil man hier sicherlich viel behördennah auch agieren könnte, wenn Verdachtsmomente sind. Weil wo wenden die sich dann hin und fragen vielleicht mal nach. Der Nils war vielleicht hier in Niedersachsen auffällig oder wer auch immer, ist dann aber eben weitergewandert, hat sich keiner drum gekümmert und dann kann er da erstmal weitermachen. Ich sag's jetzt mal so ein bisschen krass. Und die andere Behörde könnte aber da sagen, sagt mal, war bei euch da vielleicht mal ein Berufspflichtverletzungsverfahren? So, ne? Also diese Zusammenarbeit und dass uns diese Menschen dann nicht, ich will ja niemanden jetzt immer, aber gerade in diesen Fällen, die schon verurteilt waren oder vielleicht auch schon Verfahren gelaufen sind, dass man hier nicht sagt, auch die können dann einfach irgendwo anders hingehen und niemand kümmert sich mehr drum und bis die wiederum feststellen und die Fälle haben wir. Die haben wir in Kindergärten und die haben wir in der Pflege und da müssen wir wirklich gucken, wie wir sowas verhindern.
Vielen Dank, dass ihr mit mir in diesen Fall einmal eingetaucht seid. Ich glaube auch, dass wir mit dem Berufsrecht einfach an so unterschiedlichen Stellen nochmal aktiv werden können. Also sei es zum einen dafür, dass Pflegefachpersonen eine Adresse haben, wo sie sich vielleicht auch mit Verdachtsmomenten erstmal hinwenden können und auch dort erstmal eine Sorge loswerden können. Und dann wird aus dem Berufsstand heraus nochmal am Einzelfall geprüft, ist da was dran, mit wem müssen wir auch in den Kontakt treten. Oder sei es auch wirklich diese Kommunikation von Behörde zu Behörde. Von daher vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.
Harter Tobak, liebe Leonie, aber heute sind wir mal tief in einen richtig heftigen strafrechtlichen Fall eingestiegen und unbedingt müssen wir an diesen Sachen, ja, wir müssen einfach genau hinschauen.
Wir müssen daraus lernen vor allem, es besser machen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
True Cases. Echte Fälle aus der Pflege.
Ist ein Podcast der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen für alle Pflegefachpersonen in NRW, basierend auf dem gleichnamigen Kartenspiel zur Berufsordnung. Wenn du noch mehr True Cases hören möchtest, dann abonniere einfach diesen Podcast. Und wenn du das True Cases Kartenspiel kostenlos erhalten möchtest, melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.